Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Es hat wieder eine ganze Menge geregnet heute in Paris bei den French Open. Trotzdem konnten einige Matches über die Bühne gebracht werden und wir haben vielleicht so ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten. Es kann nicht kommuniziert werden, wie es so schön heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge und unserem Tour de Jour hier zu den French Open bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das ganze Thema rund um Alexander Zverev, das wollen wir als erstes nochmal gerade besprechen, weil wir gestern auch schon mal darüber gesprochen haben und heute hat es dann noch Neuigkeiten gegeben, beziehungsweise gab es dann ja einige Diskussionen, was ist mit Alexander Zverev, hätte er sich nicht gestern krank melden sollen etc. und was ist da los? Und bevor wir über das ganze Thema sprechen, lassen wir Alexander Zverev einfach mal selbst zu Wort kommen, weil der war heute bei Matchball Becker bei Eurosport zu Gast und hat Rede und Antwort gestanden. Und die Hauptaussagen aus seinen Aussagen, die haben wir jetzt mal gerade zusammengetragen.
Das Ergebnis heute bekommen. Ich bin negativ. Ich habe kein Corona. Wie schon gesagt, ich habe mich erkältet. Ich bin ein bisschen krank, aber das heißt ja nicht sofort, dass man Corona hat. Es war keine Pflicht anzugeben, wenn man krank ist oder nicht, aber das Turnier wusste es, weil Hugo, mein Physio, also ich nicht, ich selber, aber Hugo, mein Physio, ist zum Arzt gegangen und hat gefragt, können wir Medikamente bekommen? Medikamente will ich eh lieber vom Turnierarzt bekommen, weil mit unseren ganzen Anti-Doping-Regeln und so weiter und so fort würde ich lieber Medikamente nehmen, die wir zunehmen dürfen. Deswegen, das mache ich sowieso, aber das mache ich beim ganz normalen Turnier auch, dass ich eher Medikamente vom Turnierarzt hole als von der Apotheke.
Das waren die originalen Aussagen von Alexander Zverev. Im Hintergrund hörtet ihr noch ein Tennisspiel, das hat Eurosport nicht so ganz richtig zusammengemischt. Auf jeden Fall hat Alexander Zverev gesagt, er hätte jetzt einen Test gemacht und der wäre negativ ausgefallen. Also es scheint wirklich nur in Anführungsstrichen eine Erkältung zu sein. Und er hat gesagt, dass Hugo Gravil, sein Physiotherapeut, dann ja auch gesagt hat oder bei den Ärzten, bei den Turnierärzten war und nach Medikamenten gefragt habe. Die Verantwortlichen der French Open haben gesagt, ja, er war nicht bei uns und hat uns nicht konsultiert. Ich habe hier ein bisschen das Gefühl, das ist, wie hat es Marcel Meinert bei Twitter genannt, ein Kommunikationsdilemma.
Ja, es fängt unter Umständen schon der Pressekonferenz an, weil jetzt, wenn ich es jetzt genau richtig im Kopf habe, hat er sowas gesagt, naja, also es war eine Erkältung, aber es war eine Erkältung. Und er kam da gestern in die Pressekonferenz rein und die Worte waren schon ein bisschen größer als eine Erkältung. Also ich meine, ne? da hat er es schon recht plastisch beschrieben, was ihn dort auf dem Platz beschäftigt hat. Und ich glaube, da gingen eben die Öhrchen hoch bei vielen, die den Sport begleiten, inklusive der Journalisten und Journalistinnen, die vor Ort waren. Und da ist das Thema halt ziemlich schnell hochgekocht. Vielleicht auch, weil wir alle natürlich drauf gewartet haben. Ich meine, seit heute befindet sich Paris quasi im Corona-Ausnahmezustand. Die French Open, das haben wir jetzt auch schon mitbekommen, hat nicht die idealste aller Bubblen hinbekommen. Und irgendwie ist das Thema natürlich trotzdem nicht so richtig groß hochgekocht. Und auf einmal war es da. Und auf einmal konnte jeder auspacken, was er oder sie dazu recherchiert hatte, was die Meinungen waren. Die New York Times hat dann ja eben auch ziemlich schnell nachgelegt oder hat dazu einen Bericht gebracht. Dann gab es hier in Deutschland Journalisten, die sich an dem Thema abgearbeitet haben. Und von überall schienen mir relativ ultimative Meinungen zu kommen. Und am Ende läuft es wahrscheinlich wirklich genau auf das hinaus, was du gerade gesagt hast. Scheint ein Kommunikationsdilemma zu sein. Irgendwie scheinen sie alle miteinander geredet zu haben, aber nicht miteinander kommuniziert zu haben.
Also es ist am Ende kein glücklicher Eindruck hier entstanden, der vorgebracht worden ist. Alexander Zverev, wie gesagt, ist davon ausgegangen, dass die Turnierärzte das wussten. Die Turnierärzte haben gesagt, ja, Alexander Zverev hat sich bei uns nicht gemeldet. Am Ende ist es, und das muss man tatsächlich vielleicht sagen, glücklicherweise ein negativer Corona-Test gewesen und so, dass es wahrscheinlich nur eine Erkältung war. Alexander Zverev war gestern in der Pressekonferenz dann auch mit Maske da. Beim Interview mit Boris Becker und Matthias Stach war er dann auch mit Maske in seinem Auto zu sehen. Also von daher scheint dann jetzt wenigstens vor der Kamera beziehungsweise vor den Journalisten dann alles richtig zu machen, mit einer Maske unterwegs zu sein und trotzdem am Ende, ja, was ich am Anfang gesagt habe, man kann nicht nicht kommunizieren. Und sie haben anscheinend hier aneinander vorbei kommuniziert. Ich bin ganz froh, dass es sich so auflöst anscheinend und dass wir hier nicht noch einen größeren Ausfall haben dadurch, dass vielleicht ein positiver Corona-Test gewesen ist und dass dann andere Leute in Quarantäne müssen, dass vielleicht das Turnier dann noch beeinflusst wird. Alexander Zverev und Dominic Thiem sind gut befreundet. Was hätte das für Auswirkungen haben können? Und es ist nicht so groß geworden, wie es hätte werden können. Und es ist am Ende, ja, wie gesagt, Gott sei Dank wohl nur eine Erkältung.
Ja, ich meine, ich hatte dann auf Twitter heute Abend nach dem Statement von Zverev auch die Meinung gesehen, ja, damit ist die Sache durch. An sich ist die Sache damit natürlich nicht durch, aber sie wird wahrscheinlich eben auch nicht mehr aufgeklärt werden. Und ich bleibe auch eher bei der Meinung von gestern, für mich ist eher ein Problem der Infrastruktur. Es müsste wahrscheinlich klarer kommuniziert werden, das Ganze. Und wenn man sich so ein bisschen bei dem Corona-Thema umhört oder mal anguckt, wie das dann auch versucht wird in der Praxis, also jetzt wirklich so in der Praxis im reellen Leben gemacht zu werden, auch wenn es nicht mal klappt, ist ja unter anderem, dass man viel mit so Fragebögen arbeitet, um zu gucken, okay, hast du die Symptome gehabt, wen hast du wann getroffen, wann könnte was passiert sein? Und das ist, soweit ich das verstanden habe, nicht etwas gewesen, was die French Open angewandt haben. Und da unter Umständen ist dann wirklich eben der Fehler passiert. Im Kommunikationsprotokoll und im Protokoll der Aufnahme der Gesundheitsbeschwerden. Und ich denke, da müssen sich die French Open an die Nase packen. Und Zverev muss sich an die Nase packen dafür, dass er entweder angetreten ist oder dass er es nachher relativ brachial kommuniziert hat. Also irgendwo ist er falsch abgebogen und die French Open stand nicht mal da, wo er ihn abgebogen ist. Also rundum unglückliche Sache und am Ende können alle auf jeden Fall glücklich sein, dass er kein Corona hat.
Ich habe bei den Nicht-Tennis-Fans in den sozialen Medien heute dann auch nur gesehen, dass das hängen bleibt, dass er einem amerikanischen Tennis-Reporter über den Mund gefahren ist und gesagt hat, ich beantworte deine Frage nicht, und dass er gesagt hat, er hatte Fieber gestern, und dass alle gesagt haben, ja, es ist mal wieder Mr. Sorglos etc. Und das ist dann wahrscheinlich so ein Eindruck, der dann auch hängen bleibt. Aber wir werden sehen, das werden die nächsten Tage, Wochen, Monate dann ja auch noch bringen. Aber wir haben hoffentlich unseren Teil dazu beigetragen, dieses Thema dann einzuordnen und dieses Thema jetzt dann erstmal abzuschließen, weil Alexander Zverev ist nicht mehr im Turnier vertreten, und deswegen werden wir jetzt uns um das Sportliche kümmern. Und das Sportliche, das war heute Mittag ein wirklich famoses Spiel im Herren-Einzel zwischen Marton Fucsovics und Andrei Rublev. Und die beiden haben heute ein wirklich famoses Match gebracht. Und wir müssen am Ende sagen, Marton Fucsovics hat hier wahrscheinlich eine Chance liegen lassen, weil er hätte dieses Match gegen Rublev gewinnen können. 7-6 und 5-2 führte er, bevor Rublev dann hier wirklich herausragend sich steigerte, mit seiner Vorhand dann immer wieder die Rallyes dominieren konnte. Und Marton Fucsovics hat es nicht mehr geschafft, in Rublevs Rückhand reinzukommen, und wurde dann am Ende ja so ein bisschen weggedrückt. Es gab sehr viele Highlight-Ballwechsel, und am Ende, nach knapp 4 Stunden, gewinnt Rublev mit 6-7, 7-5, 6-4 und 7-6. Das war ein Highlight-Match heute.
Ja, und ich würde es mal auf die Formel bringen, dass Fucsovics der komplettere und Rublev der bessere Spieler ist. Zumindest im Moment. Denn was Fucsovics mitbringt, das hat er eben gezeigt in den ersten anderthalb Sätzen, und danach hat er sich auch nicht hängen lassen. Er ist wirklich jemand, der sehr viel am Ball kann, der ein guter Athlet ist, der jetzt auch nicht jemand ist, der immer einknickt, wenn er unter Druck gerät, und der sich einen klaren spielerischen Plan zurechtgelegt hatte und den dann eben auch ausgeführt hat gegen Rublev. Der Unterschied ist, Rublev ist im Moment mental extrem beeindruckend. Wie viele Sätze hat er jetzt quasi abgewehrt, die gegen ihn schon serviert wurden? Ich glaube 7 von 8 hier bei den French Open. Und er hat natürlich in der Vorhand eine herausragende Waffe. Also das ist einer, wenn man jetzt alle Schläge im Herrentennis mal aufmacht, dann ist er unter Umständen unter den Top 10, Top 15 zu finden. Und kein Schlag von Fucsovics ist wahrscheinlich in den Top 50 des Herrentennis zu finden. Aber er ist trotzdem ein kompletter Spieler und jemand, wenn es bei ihm klickt, der in der Lage ist, sehr, sehr viele Gegner auszuspielen. Und hat ja auch schon große Gegner in Bedrängnis gebracht. Ich meine, ich erinnere mich an ein Match gegen Stan Wawrinka bei den Australian Open. Müsste vor 2 oder 3 Jahren gewesen sein. Da fand ich ihn auch schon sehr gut. Aber ihm fehlt halt so ein bisschen dieser Killerinstinkt, sei es der spielerische oder der mentale. Und den hat Rublev im Moment. Und das ist wahrscheinlich am Ende der Unterschied zwischen den beiden gewesen.
Er hat so ein hohes Level im Moment, Rublev, dass man sich fragt hier, wo kann diese Basis dann noch hingehen? Weil diese Vorhand ist einfach immer da. Und diese Vorhand ist halt auch immer stark. Ich habe kaum Matches in den letzten Monaten gesehen, wo ich gedacht habe, ja, die Vorhand ist so ein bisschen der Ausfall. Aber die ist wirklich immer auf einem konstant hohen Niveau da. Und den Rest, den kann er sich dann auch zurechtpacken, weil die Rückhand ist tatsächlich noch entwicklungsfähig und das ist der deutlich schwächere Schlag in seinem Repertoire. Aber auch den Aufschlag hat er verbessert, den Return hat er verbessert und er ist insgesamt wirklich auf einem sehr guten Weg, ein sehr kompletter Spieler zu werden.
Ja, er ist mit einer der 10 besten Spieler auf der Welt, würde ich behaupten wollen, und hat über News Open schon überzeugt, hat hier wieder überzeugt, geht jetzt wahrscheinlich ins Highlight-Match des Viertelfinals rein und verspricht dort beste Unterhaltung, weil er sich mit seinem Gegner dort genau auf einem Level, würde ich sagen, im Moment befindet. Und wenn man jetzt ein bisschen über die Zahlen von heute guckt, hat er am Ende erstaunlicherweise auch schon 17 Punkte mehr als ein Fuksovic gewonnen. Und ein Grund dafür dürfte natürlich sein, dass Fuksovic hat in diesen langen, in diesen spektakulären, diesen zehrenden Rallyes eben wirklich gut mitgehalten oder war teils der Bessere, aber Rublev kriegt dann halt die schnellen, dreckigen Punkte durch seine Art zu spielen und das ist ja, was dann häufig die Allerbesten auszeichnet, dass sie dort Matches für sich entscheiden, dass sie in den Highlight-Matches oder in Highlight-Ballwechseln auch was bieten, aber dann, wenn die Matches entschieden werden, wenn mal 2, 3 schnelle Punkte hintereinander gebraucht werden, dann werden sie halt geholt und das kann Rublev im Moment. Und bin sehr gespannt, wie weit es noch für ihn nach oben gehen kann. Im Moment scheint er mir eher so ein Kandidat zu sein, wo man sagt, okay, der kann sich mal in Wahnsinnsform spielen für 2 Wochen und so einen Grand Slam gewinnen. Aber hat natürlich schon noch ein paar mehr Schwächen als die allerbesten im Moment.
Andrei Rublev trifft jetzt im Viertelfinale zum 2. Mal während der French Open auf Stefanos Tsitsipas. Das erste Mal haben sie sich am ersten Tag gegenübergestanden. Das war noch im Finale der Hamburg Open, was ein super Match damals war. Und sie treffen sich jetzt im Viertelfinale wieder. Und Stefanos Tsitsipas hat gegen Gregor Dimitrov gewonnen mit 6-3, 7-6 und 6-2. Und man möchte sagen, das war eher ein Routinesieg für Stefanos Tsitsipas. Hätte er aber den Tiebreak des zweiten Satzes, der spektakulär verlaufen ist, verloren, dann hätte das hier eine ganz enge, zähe und lange Nummer werden können für Stefanos Tsitsipas. So war der Wille von Dimitrov so ein bisschen gebrochen nach der 2-0 Satzführung von Tsitsipas. Aber dieser Tiebreak im zweiten Satz, der war wirklich herausragend von beiden.
Und trotzdem ist wieder ein klassischer Dimitrov. Also selbst gegen Tsitsipas ist er in der Lage, die Style-Punkte zu gewinnen. Und trotzdem guckt man sich das Spiel der beiden an und sieht einfach, warum Tsitsipas die bessere Karriere haben wird, wenn sich jetzt nicht mehr groß was ändert zwischen den beiden. Weil er eben nicht nur ein schöner Spieler ist, er hat so ein paar Kombinationen einfach drin, wo er schnell den Punkt macht. Mir bleibt ein Punkt, ich weiß gar nicht mehr, wo der war, aber ich glaube, der war im ersten Satz. Und Dimitrov drängt Tsitsipas mit einem sehr guten Return in die Defensive. Und Tsitsipas steht quasi mit dem Rücken zur Wand, macht einen Schritt nach links und zieht eine Vorhand einfach die Linie entlang und der Ball landet drin. Und das ist nicht etwas, was Dimitrov konstant produzieren kann, was er dann auch nicht im Tiebreak des zweiten Satzes. Und das ist, warum ihm dann so Matches entgleiten. Er ist wirklich ein Styler vor dem Herrn, ist ein wunderbarer Tennisspieler, aber Tsitsipas hat Waffen in seinem Spiel, um die Punkte zu gewinnen und um hinter seinem eigenen Serve zu dominieren. Ich meine, Dimitrov war heute weitestgehend chancenlos. Tsitsipas hat 71% der Punkte hinter seinem gesamten Aufschlag gewonnen. Das ist eine beeindruckende Quote und das ist der Unterschied und das ist, warum Dimitrov eben sich wahrscheinlich nachher wird hinten anstellen müssen, wenn es um die Karriere Errungenschaften der beiden geht.
Ja, wie gesagt, und beide sind Styler, was du gesagt hast, aber am Ende steht dann, dass Stefanos Tsitsipas vielleicht die größere Karriere haben wird. Und Stefanos Tsitsipas und Rublev treffen sich jetzt im Viertelfinale. Und es war vor 9 Tagen schon ein super Match. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel.
Ich auch. Also es klingt natürlich schon nach 5 Sätzen. Ich hoffe, es wird jetzt nicht irgendwie ein Langeweiler oder so, sondern es wird wirklich hochunterhaltsam. Man muss wahrscheinlich Tsitsipas aufgrund der größeren Erfolge bisher als leichten Favoriten sehen. Aber Rublev, für den ist es genauso eine goldene Chance. Und ich glaube, er hat sich durch all seine Leistungen in den letzten 1,25 Jahren den Respekt verdient, dass man ihn hier sehr ernst nehmen muss.
Tsitsipas gegen Dimitrov, also ein Match, was wir erleben werden. Djokovic gegen Karen Buster, das ist das andere Match. Novak Djokovic hat gegen Karen Khachanov mit 6-4, 6-3 und 6-3 gewonnen. Und inzwischen ist es ja leider, muss man ja auch sagen, Tradition, dass wir eigentlich vor dem Viertelfinale nicht über Novak Djokovic sprechen, weil zu klar und zu dominant sind seine Matches vor dem Viertelfinale. Und wir müssen auch sagen, dass dieses Achtelfinale gegen Karen Khachanov von Dominanz geprägt war von Novak Djokovic. Karen Khachanov hat viel versucht, hat sehr nett mitgehalten, aber ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass Khachanov hier ja weder die Sensation schaffen würde, noch dass er überhaupt einen Satz gewinnen würde. Das ist einfach Novak Djokovics Level. Um das zu durchbrechen für jemanden wie Karen Khachanov, der gerne auch mal so Highlight-Bälle spielt, aber zwischendurch dann auch wieder zwei, drei Bälle, wo man sich an den Kopf packt, das ist halt so hoch und so solide und so durchgehend so hoch, dass Karen Khachanov in dieser Form zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere meiner Meinung nach überhaupt keine Chance haben kann. Djokovic gewinnt 6-4, 6-3, 6-3 und ist ohne eine große Schweißperle zu verdrücken im Viertelfinale.
Ja, und Khachanov wohnt im Moment in der Berdych-Zone. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Ja, ich sehe im Moment nicht, wie er, also es ist ja sehr, sehr fein, sich darin zu befinden. Berdych hat eine tolle Karriere gehabt und wenn Khachanov am Ende ein Grand-Slam-Finale stehen hat an seiner Karriere, dann wird er da wahrscheinlich sehr zufrieden mit sein. Aber er hat eben nicht die Mittel, um an jemanden wie Djokovic vorbeizukommen. Du hast gesagt, er hat nett mitgespielt, aber er macht zu viele Fehler, um dann ich jetzt mal auf einen richtigen Lauf gegen den Djokovic gehen zu können. Und man denkt, ja, okay, du hast jetzt die Power, um den Djokovic auch mal 6-2, 6-3 abzuschießen, aber das gelingt ihm dann auch nicht. Noch hat er die Variabilität im Spiel, um jetzt einen Djokovic irgendwie aus der Ruhe zu bringen. Und so konnte Djokovic hier ja auf ein Match schauen, was ihn wahrscheinlich sehr zufrieden zurücklässt, denn er wurde getestet, Khachanov hat gut gespielt, besser als seine, oder hat auch einfach ein höheres Niveau als seine Gegner davor. Djokovic konnte mal ein paar Stoppbälle ausprobieren, Djokovic konnte mal dies und jenes ausprobieren und für ihn ist das eine super Sache. Aber Khachanov eben wirklich befindet sich da, wo Berdych war und Berdych hat ja am Ende eine schlimme Bilanz gegen Djokovic am Ende der Karriere gehabt.
Und Djokovic hat wieder eine Linienrichterin getroffen. Diesmal war es die Grundlinienrichterin. Aber um hier sämtliche Missverständnisse beiseite zu legen, es war ein Return. Es war ein Return-Versuch und da ging der Ball an den Rahmen und von da aus direkt wieder an den Kopf von der Linienrichterin. Die müssen Gefahrenzulage beantragen bei Djokovic-Matches in Zukunft.
Naja, vor allem jetzt kriegen wir ihn gegen Karin Buster. Also, ja. Das haben wir ja schon mal gehabt.
Irgendwas war da vor ein paar Wochen beim Match von Novak Djokovic gegen Pablo Karin Buster. Es ist das Rematch nach nicht mal 4 Wochen werden wir das Rematch bei einem Grand Slam Turnier zwischen Pablo Karin Buster und Novak Djokovic erleben. Damals wurden wir einen knappen Satz lang, verwöhnt von einem wirklich tollen Match. Karin Buster hatte damals gut gespielt, bevor dann Novak Djokovic, ja, so ein bisschen die Sicherung durchgebrannt sind. Pablo Karin Buster gewann heute gegen Daniel Altmaier in 3 Sätzen und hat gezeigt, wir nennen ihn ganz, ganz häufig in diesem Podcast Mr. Supersolide. Und das war heute so, wenn man ein Match einrahmen möchte und um das zu unterstreichen, was er ist, dann könnte man dieses Match einrahmen. Pablo Karin Buster war zu solide für Daniel Altmaier.
Ein Bild, was mir da eingefallen ist, ich weiß nicht, ob einer unserer Hörer oder Hörerinnen schon mal einen Marathon gelaufen ist, aber wenn ein Marathon läuft, dann gibt es quasi Personen, die sich in diesem Feld befinden und die haben häufig so eine Flagge oder so einen Rucksack an und darauf steht, ich laufe 6 Stunden, ich laufe 5 Stunden, daran kann man sich dann quasi orientieren, demnach, wie schnell man laufen will. Und Karin Buster ist halt so eine Marke, der, sagen wir jetzt mal, im Marathon läuft 3 Stunden, das ist das ganz, ganz große Ziel für jeden Hobbyläufer, das mal irgendwie zu schaffen und der läuft die halt und der läuft die und läuft die.
Und der braucht nicht mal eine Uhr dafür.
Nee, und der Altmaier, ja, der hat den auch mal überholt, aber das ist halt auch wieder dahinter zurückgefallen und dann blieb er dran und am Ende hat er dann doch irgendwie nur die Fersen gesehen von Karin Buster. Und man hat gesehen, Altmaier hat wunderbare technische Fähigkeiten, aber es war dann immer das eine oder andere, was ihm dann doch im Weg stand. Im ersten Satz war es eben Karin Buster, der einfach ein bisschen besser war. Im zweiten Satz, ja, ist Altmaier über die Nerven gestolpert. Im dritten, da war wahrscheinlich auch einfach die Luft ein bisschen raus, muss man dann auch so sagen. Und Karin Buster hat die verschiedensten Arten und Weisen, seine Solidität zum Ausdruck zu bringen. Und Altmaier, ja, der hat sich da an verschiedensten Arten und Weisen dran abgearbeitet. Aber im Ende, ja, im Endeffekt, ich will nicht sagen chancenlos war er nicht, aber es war eine sehr, sehr große Hürde, an der er dann eben doch nicht vorbeigekommen ist.
Um in deinem Bild zu bleiben, im zweiten Satz führte Daniel Altmaier mit 5-3 und schlug auf den zweiten Satz auf. Und dann hat er, um in deinem Bild zu bleiben, hat er gedacht, Mensch, jetzt kann ich den nächsten Kilometer mal in 4:30 laufen und ist dann nach vorne geprescht. Und nach 750 Metern hat er festgestellt, Alter, das ist ganz schön schnell für mich und ist dann wieder zurückgefallen und ist dann auch wieder hinter Carreño Busta zurückgefallen. Er hat tatsächlich da, in dem Moment, hat er überpaced und hat versucht, wilde Dinge zu machen und dann hat er sich das Break kassiert und dann auch gleich das zweite Break kassiert. Ja, und Pablo Carreño Busta ist mit seinem kleinen Luftballon am Handgelenk, ist an ihm vorbeigelaufen und hat die 3 Stunden dann am Ende gemacht und ist ins Ziel gelaufen. Und ja, Pablo Carreño Busta steht jetzt im Viertelfinale und trifft jetzt auf Novak Djokovic. Und ich bin mir 1000%ig sicher, dass Novak Djokovic höchst motiviert ist und versuchen will, dieses Match so klar wie möglich, so deutlich wie möglich zu gewinnen, um diese Diskussion von vor ein paar Wochen ein für alle Mal erstmal sportlich zu beenden.
Naja, und um das Bild nochmal weiter zu spinnen, Novak Djokovic ist natürlich der Weltrekordhalter,
ja,
der auch weiß, er ist natürlich so in allem besser und schneller als Carreño Busta, aber er muss natürlich aufpassen, dass er nicht komplett überdreht, dass er da nicht irgendwie ausrutscht oder stolpert oder was weiß ich. Er muss einfach eine sehr gute Leistung bringen und dann wird er sich Carreño Busta auf wahrscheinlich ziemlich lockere Art und Weise entledigen. Und da muss er aufpassen, dass er genau das Richtige trifft, wo er dann, sagen wir mal, am Ende Carreño Busta 4 oder 5 Spiele lässt und trotzdem eben nicht in irgendeiner Form stolpert oder jemanden abschießt oder sich verletzt oder was weiß ich, was passiert. Und er geht da als ganz klarer Favorit rein. Und er wird da wahrscheinlich auch als ziemlich klarer Sieger nachher wieder rauskommen.
Davon ist wahrscheinlich auszugehen. Pablo Carreño Busta trifft auf Novak Djokovic in diesem Viertelfinale. Andrei Rublev gegen Stefanos Tsitsipas. Werden wir uns gleich wieder hören, beziehungsweise wir können gerade über das Herren-Doppel sprechen. Da haben gerade vor unserer Aufnahme Tim Pütz und Frederik Nielsen ihr Herren-Doppel-Viertelfinale gegen Juan Sebastian Cabal und Robert Farah mit 7-6 im Tiebreak des dritten Satzes verloren. 9-7 ging der Tiebreak an Cabal-Farah, die jetzt auf Mate Pavic und Bruno Soares treffen. Die haben nämlich gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury gewonnen. Cabal-Farah gegen Nielsen Pütz hat alles gehabt, was Doppeltennis ausmacht. Tim Pütz ist im Ende des dritten Satzes, ist er komplett abgedreht und hat Rückhand-Return-Winner ja im Vorbeigehen gemacht. Er hatte zwischendurch einen eingesprungenen Rückhand-Lob, mit dem er einen Winner produziert hat. Und am Ende versagten Frederik Nielsen ein wenig die Nerven. Er hatte große Probleme mit seinem Return im Tiebreak des dritten Satzes und damit sind Cabal und Farah ja so ein bisschen von der Schippe gesprungen und sind in dieses Halbfinale gekommen. Cabal Farah gegen Pavic Soares, da spielt dann schon die ganz, ganz große Crème de la Crème im Halbfinale gegeneinander.
Ja, und Pütz hatte wahrscheinlich die Siegemund-Energiebällchen genommen.
Ja.
Aber hat halt so einen Bruder Leichtfuß, Entschuldigung, an seiner Seite. Nielsen ist ein, finde ich, wirklich sehr guter Doppelspieler, aber einer, der das wirklich eher selten umsetzt. Er hat natürlich diesen tollen Wimbledon-Sieg da stehen, den er wirklich aus dem Nichts damals mit Johnny Murray geholt hat. Aber häufig auf der Tour sieht man, ja, dass er hat dieses Überdrehtgehen schon in sich drin. Und Pütz eben, kann mir vorstellen, dass es Pütz auch Spaß macht, an der Seite von Nielsen zu spielen. Und die beiden sind ja auch jetzt nicht unerfolgreich und ich denke, sie werden auch zusammenbleiben. Aber da hätte er wahrscheinlich dann doch eben das Äquivalent von Carreño Busta in den letzten paar Minuten gebraucht.
Das hätte er tatsächlich gebraucht. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns um die Damen kümmern. Laura Siegemund steht im Viertelfinale. Ihr habt es gewusst, wenn ihr die Vorschau gehört habt. Das gleich hier bei Chip and Charge und unserem Tour de Jour auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Laura Siegemund steht im Viertelfinale. Und wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, in unserer Vorschau hat Philipp damals noch gesagt, ja Mensch, vielleicht ist das die goldene Chance für Laura Siegemund. Sie wird wahrscheinlich selber aufs Draw gucken und sich denken, da habe ich eine Chance. 2017 trug es sich zu, dass Laura Siegemund damals das Turnier in Stuttgart gewonnen hatte und so ein bisschen die Geheimfavoritin für Paris war und sie ja als Geheimfavoritin auch so von vielen gesehen worden ist. Dann im letzten Vorbereitungsturnier in Nürnberg riss sie sich das Kreuzband, musste ein knappes Jahr aussetzen, kämpfte sich dann erst wieder ran und scheint jetzt dann tatsächlich das zu genießen, was sie jetzt im Moment hat. Gegen Paula Badosa musste sie sich im ersten Satz sehr, sehr viel Power von Badosa entgegenwehren, konnte das aber mit ihrem variablen Spiel dann ja wieder zurückbringen und das Spiel auf ihr Level heben. Und das meine ich nicht despektierlich, sondern das meine ich so, dass Laura Siegemund dann ihr Spiel und ihren Stiefel durchziehen konnte. Und Badosa war zunehmend genervt davon und konnte ihrer Power nicht mehr viel hinzufügen. Laura Siegemund siegt mit 7:5 und 6:2 und steht zum ersten Mal in ihrer Karriere in einem Grand Slam Viertelfinale. Und wir können es so sagen, Laura Siegemund macht das auf 1000 verschiedene Möglichkeiten, ihre Gegnerinnen zu entnerven. Spielerisch, mit dem ein oder anderen Mätzchen, aber alles noch im Rahmen des Möglichen und im Rahmen des Erlaubten.
Ja, und mit Takeaway essen.
Ja, genau.
Hat mich zwischendrin, ich glaube, es war chinesisch, ne?
Ja, ich meine.
Ich meine auch, sie hat chinesisches Essen zwischendrin gegessen, dem Schiedsrichter hat es gefallen, hat sich nach dem Matchende erkundigt, wie das alles zustande kam. Sie scheint unter den Spielern, Spielerinnen zu sein, die ja ein bisschen Bauchschmerzen haben. Das haben wir auch bei Carreño Busta dann am Abend noch gesehen, bei dem es wohl auch ein bisschen gezwickt hat. Und ja, sie wollte wohl das Essen nicht von vor Ort essen und hat es sich deswegen im Takeaway-Essen mitgebracht. Also eine Geschichte, die ich finde sehr gut zu Siegemund passt. Und diese Viertelfinalteilnahme ist wahrscheinlich so ein bisschen so ein Lifetime Achievement Award für Siegemund. Es wäre, glaube ich, wenn man jetzt Sandplatztennis in den letzten Jahren anschaut, nicht angemessen gewesen, wenn sie nie mal das Viertelfinale erreicht hätte hier in Paris. Dafür war sie einfach zu gut und sie ist eigentlich auch eine, die von den Bedingungen im Mai hätte profitieren sollen oder generell die Bedingungen, die wir sonst im Mai bei den French Open sehen, eben heißer, der Ball springt höher ab, schneller Court, das kommt Siegemund eigentlich alles schon entgegen. Aber es wollte nie so richtig klappen. Ich meine, es hat natürlich gedauert, bis sie überhaupt ihren Karrierestart auf dem höchsten Level so richtig hingelegt hat. Du hast die Verletzung angesprochen, dann hatte sie auch ein, zwei Niederlagen dabei, die nicht hätten sein müssen. Dann Niederlagen, wo es schon so gepasst hat. Und jetzt hatte sie die goldene Chance und hat sie genutzt. Und sie geht jetzt als Außenseiterin ins Viertelfinale rein. Aber ich glaube, sie kann jetzt schon auf ein sehr gutes Turnier zurückgucken. Und wenn es am Ende nur in Anführungszeichen das Viertelfinale ist, dann ist das trotzdem ein Stern für die Karriere.
Das ist es absolut. Sie hatte zwar 30 Unforced Errors, 25 Winner, aber das war deutlich mehr als Paula Badosa, die halt nur 12 Winner platzieren konnte und 30 Unforced Errors genauso gemacht hat. Und am Ende hatte Laura Siegemund 12 Punkte mehr mit ihrem Spiel als Paula Badosa und hat das Viertelfinale hier sehr verdient erreicht. Und sie trifft jetzt auf Petra Kvitova. Die hat gegen Zhang Zhuai heute nicht viel anbrennen lassen. 6:2, 6:4. Zhang Zhuai hat sich nach allen Kräften gewehrt und es gab hinterher ein sehr herzliches Handshake beziehungsweise Schläger-Tap zwischen den beiden. Die beiden mögen sich und die beiden sind sehr freundlich zueinander. Kvitova hat aber trotzdem hier nichts anbrennen lassen. Kvitova mag es, wenn die Böden schnell sind, wenn die Bälle flach abspringen. Das tun sie hier auch tatsächlich dadurch, dass die Bälle schwer sind und dass der Untergrund nicht wirklich viel Bounce zulässt. Aber das ist ein anderer flacher Absprung als bei schnellen Hartplätzen oder auf dem Rasen. Und trotzdem scheint Petra Kvitova hier sehr gut damit klarzukommen.
Ja, ich glaube, er fordert auch eine andere Geduld von Kvitova. Also ich meine, es war jetzt ja heute kein Draufdrücken, sondern das war ja ein, ich erspiele mir die Punkte durch präzise Schläge. Und zwar ja immer in der Karriere so von Kvitova. Kvitova hätte sie nur 90% ihrer Power genutzt, am Ende kurioserweise sogar mehr Matches gewonnen, weil sie dann auf Sicherheit gewonnen gegangen wäre und die Sicherheit dazu geführt hätte, dass sie einfach mehr Matches gewonnen hätte bisher. Und sie wird hier aufs Turnier gucken und sagen, okay, ich habe jetzt 3 schwere Matches, aber es ist unter Umständen meine beste Chance, die French Open zu gewinnen. Vor allem, wenn wir jetzt weitestgehend unterm Dach weiterspielen müssen, falls das Wetter eben eher schlecht bleibt. Und ich glaube, ja, also für mich sind die Favoritin gegen Siegemund. Es ist ein klarer Weg zu sehen, wie Siegemund Kvitova entnerven kann. Aber ich glaube, Siegemund wird schon das eine oder andere Mal schlucken müssen, wie viel Power da dann wieder von Kvitova kommt. Kvitova hat das einzige Duell bisher 6-1, 6-1 gewonnen, beim US Open vor 4 Jahren, glaube ich. So wird es hier wahrscheinlich nicht sein, aber ich glaube, Kvitova geht hier eben als Favoritin in das Match hinein und wahrscheinlich mindestens ebenbürtig in jedes der anderen beiden Matches, was da noch folgen würde.
Ich sehe Petra Kvitova hier auch sehr, sehr stark. Ich sehe Laura Siegemund nicht so chancenlos wie in 1-6, 1-6 wie beim letzten Mal. Sie wird eine ganze Menge an Selbstvertrauen in den letzten Wochen gewonnen haben durch dieses Spiel und durch dieses Erreichen des Viertelfinals. Aber ich kann mir im Moment auch nicht vorstellen, dass Kvitova dieses Match verlieren kann. Also auch da ist so ein bisschen die Basis einfach ein wenig höher als bei Laura Siegemund, hat man das Gefühl. Aber Siegemund hat uns schon häufiger Lügen gestraft. Von daher, ich will hier nichts ausschließen. Kvitova gegen Siegemund auf jeden Fall ist das eine Viertelfinale. Das andere Viertelfinale steht noch nicht zu 100% fest. Ich habe es vorhin gesagt, es hat sehr viel geregnet am heutigen Tag. Und Ons Jabeur und Danielle Collins werden erst am morgigen Tag, am morgigen Mittwoch erst spielen können, ihr Achtelfinale. Und sie werden dann auf Sofia Kenin treffen. Die hat heute gegen Fiona Ferro und 1000 entfesselten französischen Zuschauern gespielt. Fiona Ferro gewann den ersten Satz mit 6-2, aber ab Mitte des zweiten Satzes erreichte Sofia Kenin so ein bisschen ihr Australian Open Zen. Wir haben damals bei den Australian Open darüber gesprochen, dass sie zwischendurch einfach Phasen hat, in denen sie einfach keine Fehler mehr macht, in denen sie die Bälle reinspielt, in denen sie die Bälle gut platziert und darauf wartet, dass die Gegnerin ja verrückt wird beziehungsweise den Fehler macht oder ungeduldig wird. Und genau das ist heute passiert. Fiona Ferro hat ab Mitte des zweiten Satzes nichts mehr angeboten bekommen von Sofia Kenin und hat am Ende mit 6-2, 2-6, 1-6 gewonnen und Kenin hat im dritten Satz 4 Unforced Errors gemacht. Und das haben wir genau so bei den Australian Open damals gesehen.
Ja, und wenn man jetzt auf die Zahlen schaut, Ferro hat eine solide Grundlage geboten mit 61% erster Aufschläge. Das ist, denke ich, was man so als Profi ganz gerne haben möchte, so als das Minimum. Und sie hat am Ende nur 45% der Punkte hinterm eigenen Aufschlag gewonnen. Also erster und zweiter zusammen, das sieht man selten auf diesem Level. Und Kenin hat da dann natürlich wirklich einfach nicht mehr den Fuß vom Gas genommen. Und das ist ja, was sie auszeichnet, wenn sie so hohes Tempo geht und trotzdem genug Sicherheit in ihrem Spiel drin hat, dann ist sie unglaublich gefährlich für jede Spielerin auf der Tour. Und Ferro ist eben noch nicht jede Spielerin auf der Tour, sondern noch ein, zwei Stufen darunter. Und Ferro, muss man sagen, ich denke, das sieht man hier auch, hat einen Sprung gemacht, ist eine ziemlich komplette Spielerin, hat nichts Herausragendes in ihrem Spiel, aber auch wenig Schwächen. Und Kenin hat einfach auf einem höheren Level operiert. Und mir schien, als wenn sie die Geschichte mit den Zuschauern schon sehr angestachelt hat. Sie hat ja dann nach dem Match auch geweint. Und soweit ich das verstanden habe, ihrer PK das dann auch so erklärt, so mit so ja, dem Druck, der da war und den Leuten, die gegen sie waren. Und das hat sie alles, glaube ich, schon ein bisschen aufgewühlt. Aber genau sowas zieht sie natürlich häufig ihre Stärke.
Ja, sie hat ja auch bei den Australian Open gesagt, dass sie den Druck abgebaut habe, dass sie nach den Matches immer geweint habe. Und es ist ein ungewohntes Bild tatsächlich, wenn man jetzt inzwischen wieder Zuschauer hört und sieht. Und vielleicht haben sich die Spielerinnen und Spieler oder manche Spielerinnen und Spieler auch so ein bisschen entwöhnt davon, hier die ganze Zeit Applaus zu sehen und tatsächlich dann es so zu sehen, dass manche Spieler einfach sehr, sehr stark angefeuert werden von den Zuschauern. Und wir wissen alle, und das wissen wir jetzt seit Jahrzehnten, dass das französische Publikum auch sehr ungnädig sein kann. Und vielleicht hat Sofia Kenin darauf reagiert. Auf jeden Fall hat sie anscheinend Stärke daraus bezogen und hat dann im dritten Satz, wie gesagt, kaum noch Fehler gemacht und steht jetzt im Viertelfinale. Und wir wissen im Moment nicht, auf wen sie treffen wird. Ons Jabeur oder Danielle Collins. Wenn es Danielle Collins wird, glaube ich, können wir uns auf ein sehr sehr emotionales Duell freuen.
Ja, da wird Energie auf dem Platz sein. Und zwar Energie in Form von, wenn man zu nah an die Steckdose rankommt. Aber das sollte dann natürlich durchaus sehr spaßig werden. Wird Jabeur, wird es eine ganz andere Art von Match. Ich meine, die beiden haben ja in Australian Open gegeneinander gespielt. Das war durchaus eng. Und ich kann mir vorstellen, dass es auf dem Sandplatz hier sogar noch enger werden würde. Also egal, wer da durchkommt, das sollte auch ein unterhaltsames Viertelfinale werden.
Auf jeden Fall. Wir haben hier drei Viertelfinals oder drei Matches aus dem Achtelfinale erlebt und das vierte wird noch nicht oder hat noch nicht stattgefunden. Wir werden morgen dann auch die Viertelfinals bei den Damen-Doppeln erleben. Unter anderem Timia Babosch und Kristina Mladenovic sind noch dabei. Krajcikova, Siniakova gegen Kanin und Bethany Mattek-Sands werden wir noch erleben. Also da wird auch noch einiges kommen. Lass uns auf den Tag von morgen schauen. Wir werden nämlich als erstes Match morgen Ostjabeur gegen Danielle Collins auf dem Court Philippe Chatrier sehen. Danach Svitolina gegen Podoroska, dann Diego Schwartzmann gegen Dominic Thiem, dann Iga Swiatek gegen Martina Trevisan und am Ende noch Jannik Sinner gegen Rafael Nadal. Das könnte ein ganz schön langer Tag werden morgen.
Ja, wir nehmen jetzt ein Stück nach 11 auf. Würde mich nicht wundern, wenn es morgen ähnlich spät werden wird. Sind so ein paar Kandidaten dabei, die länger werden könnten. Jabeur Collins ist da schon an allererster Stelle zu nennen. Svitolina, ja, da wird sehr viel von ihrer Gegnerin abhängen. Wenn Podoroska nervös ist, dann sollte Svitolina das ziemlich klar gewinnen. Wenn nicht, dann könnte auch das eher ein langes Match werden. Schwarzmann gegen Thiem, ja, das könnte ein 4,5 Stunden Schinken in der Mitte werden. Świątek gegen Trevisan, da hängt auch so viel von Świątek ab, ob sie den Ball so sieht und trifft wie vor zwei Tagen. Wenn nicht, dann wird Trevisan daraus wahrscheinlich auch eine enge Geschichte machen können. Und dann Sinner Nadal zum Ende. Kann natürlich alles ganz schnell gehen. Kann aber auch sein, dass Sinner morgen wieder so den Laser rausholt und dass es schon den vierten oder sogar fünften Satz geht.
Ja, und dann sitzen wir hier wieder um 23.30 Uhr und nehmen auf. Aber wir machen das sehr gerne. Wir gucken ja gerne Tennis. Auf dem Cours du Sandblanc-Lenn werden morgen um 11 Uhr Kevin Kravitz und Andreas Mies gegen Jamie Murray und Nils Kapski das Herren-Doppel-Viertelfinale bestreiten. Sie sind die beiden letzten Deutschen, die da noch im Doppel vertreten sind. Dann Marta Kostyuk und Alexandra Sasnovic gegen Babosch Mladenovic. Dann Kanin Mattek-Sands gegen Krajcikova, Siniakova. Und am Ende noch Wesley Kolov und Nikola Mektic gegen Nicholas Monroe und Tommy Paul. Das werden wir also morgen erleben und wir werden morgen natürlich dann wieder über alle Matches sprechen können und dann gibt es morgen natürlich auch wieder das Tous les Jours. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen. Wir haben 97 Rezensionen und Bewertungen auf iTunes. Es wäre total toll, wenn wir in dieser Woche noch die 100 hinbekämen. Ansonsten folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und wir verbleiben dann mit freundlichem Gruß. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.